Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Der Fluch ist beendet. Der BVB kann also doch noch gegen eine Top-Mannschaft gewinnen. Außerdem Wirbel um Serhou Guirassy. Trotz seines Fehlverhaltens stärkt ihm Kovac weiterhin den Rücken. Richtige Herangehensweise oder muss der BVB-Trainer doch durchgreifen? Und Kehl kündigt Gespräche mit einem Leihspieler an und das völlig zu Recht, denn der hat sich mal so richtig in den Fokus gespielt. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ich habe das dumpfe Gefühl, dass unsere Zuhörer, größtenteils natürlich BVB-Fans, davon gehe ich zumindest mal aus, diese Woche mit einem relativ guten Gefühl begonnen haben. Wenn man mal auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga schaut, 12 Spiele gespielt, der BVB auf Rang 3, 25 Punkte, nur ein Zähler hinter RB Leipzig, also in absoluter Schlagdistanz, aber zwei Zähler vor Bayern 04 Leverkusen, interessanterweise auch, das sei an der Stelle nochmal erwähnt, 2 Punkte vor der TSG Hoffenheim. Ich glaube, damit hätte vor Saisonbeginn niemand gerechnet, dass die möglicherweise im Kampf um diese Champions League Plätze auch eine Rolle spielen. Wie auch immer, der BVB hat endlich einmal ein Spitzenspiel oder ein Spiel gegen einen sogenannten Top-Gegner in der Fußball-Bundesliga gewinnen können. Am vergangenen Samstag dieses 2:1 in der Bay-Arena. Und das sorgt dafür, dass man durchaus mit Zuversicht auch in die zweite Hälfte dieses Leverkusen-Blocks gehen kann. Wir nehmen ja am Montag auf. Das bedeutet, 2 Tage nach dem 2:1 im Bundesligaspiel bei Bayer 04 Leverkusen und einen Tag vor dem DFB, ja, Pokalfight könnte einer werden gegen Leverkusen dann am Dienstag in Dortmund. Hallo Manni, du bist auch, hoffe ich zumindest, mit einem guten Gefühl in die neue Woche gestartet.
Ja, das bin ich auf jeden Fall. Hi Olli, hallo an euch da draußen. Ja, das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass es beim BVB einfach gut läuft. Also das ist ja für unser Arbeiten auch immer ja durchaus dann, sag ich mal, auch ganz angenehm, wenn beispielsweise nach den Spielen ja viele einfach vorbeikommen bei uns auch in der Mixzone, mit uns sprechen, auch durchaus gut gelaunt sind. Das ist natürlich dann auch, sag ich mal, ein angenehmeres Arbeiten, auch wenn wir natürlich auch immer dafür zuständig sind. Und ich glaube, da behalten wir auch ein ganz gutes Maß bei, auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Und das werden wir natürlich heute auch wieder machen. Aber Olli, ja, dieses Spiel gegen Leverkusen, du hast es schon angesprochen, war natürlich immens wichtig, um ja auf der einen Seite natürlich Leverkusen nicht wegziehen zu lassen. Das war natürlich sehr, sehr wichtig. Und jetzt auch einfach in der Bundesliga wieder sehr gut tatsächlich dazustehen.
Genau.
Ich glaube trotzdem, auch wenn natürlich nach dem Spiel logischerweise alle super gut gelaunt waren, sowohl Spieler als auch die Verantwortlichen. Sebastian Kehl beispielsweise hat auch mal den ein oder anderen Scherz sich erlaubt mit uns, dass dieses Spiel am Dienstag für die Stimmung des Vereins sogar noch wichtiger werden wird. Würdest du da mitgehen?
Ja, also zumindest auch, was die Stimmung der Fans angeht, da könnte ich mir vorstellen, es ist ein K.O.-Spiel, es ist DFB-Pokal, das wird ja oft genug bemüht von den Trainern, dass das der vermeintlich kürzeste, schnellste Weg ja zu einem Titelgewinn sein kann. Und das ist ja tatsächlich auch so. Aber ich glaube, in erster Linie hängt das damit zusammen, dass es wirklich so diesen Do-or-Die-Charakter hat. Das heißt, volles Haus, unter Flutlicht, ein großer Kampf, möglicherweise über 120 Minuten, vielleicht sogar Elfmeterschießen. Das ist etwas, wo Mannschaften dann irgendwann ja auch mit offenem Visier gegeneinander kämpfen müssen. Ich könnte mir vorstellen, es wird emotional, wahrscheinlich emotionaler als diese Partie am vergangenen Samstag in der Bundesliga, ja, in Leverkusen. Denn die fand ich schon war, also war ein gutes Spiel von Borussia Dortmund, war absolut verdienter Sieg. Aber dieses Spiel war schon auch ein bisschen von der Taktik geprägt und hatte diesbezüglich dann auch zur Konsequenz, dass es die Mannschaft gewonnen hat, fand ich, die diesmal mit dem besseren Matchplan in die Partie gegangen ist oder zumindest mit dem Matchplan, der dann auch noch aufgegangen ist, in die Partie gegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also da haben sie sich was Gutes zurechtgelegt. Ich finde, es ist auch sehr, sehr gut aufgegangen, auch wenn man tatsächlich nicht so viel Ballbesitz hatte. Niko Kovac hat das auf der Pressekonferenz ja heute auch so ein bisschen erklärt, ne? Also ich glaube, man hatte ja nur, was waren es am Ende, Olli? 35-36% oder so, glaube ich nur, ne?
Ja, relativ wenig.
Ja, genau. Und dann hat dann Niko Kovac eben auch nochmal drauf gesagt, naja, ist natürlich schon wichtiger, was man dann mit dem Ball auch anstellt. Und ich finde, auch wenn das der Ballbesitz natürlich aussagt, es war jetzt auch nicht so, dass Leverkusen die absolut tonangebende Mannschaft war. Also ich fand im Gegenteil, ich fand eigentlich, das war ein ja, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ich hätte sogar fast schon gesagt, eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel, aber ich finde auch auf gar keinen Fall unverdient, weil der BVB einfach ja, sich das auch gut erarbeitet hat und dann natürlich auch wahnsinnig effizient war, ne?
Definitiv. Und du hast natürlich die entscheidenden Tugenden von Bayer Leverkusen, so allen voran die Geschwindigkeit, die sie gerade auch über die Flügel entwickeln können, relativ gut verteidigt, das hast du geschickt gemacht, dadurch, dass halt auch auf den Außenpositionen gedoppelt worden ist, dass beispielsweise die Offensivkräfte viel nach hinten gearbeitet haben. Ich finde, auch an der Stelle sollte man Karim Adeyemi mal nennen. Ne?
Das ist ja, unbedingt.
Oft genug auch so sein Problem gewesen. Er brauchte dann ja auch immer mal wieder Erinnerungen, dass er defensiv halt auch seine Arbeit verrichtet, das hat er richtig gut gemacht. Und es kam noch was anderes hinzu, fand ich, in Leverkusen. Und das war möglicherweise sogar der spielentscheidende Aspekt. Du hast das Zentrum geschlossen. Da ging nicht viel durch bei Bayer 04. Sie lieben es ja, die Leverkusener, dann diese Pässe zu spielen. Grimaldo, der diesmal relativ zentral spielte, kann das sehr gut machen, dass er quasi den Pass richtig durchstecken kann auf Schick, der dann vielleicht ablegt oder den Pass durchstecken kann. Auch Maza ist jemand, der das häufig gut macht, den Pass durchstecken kann, dann auf die Flügelspieler. Das Zentrum hat man geschlossen und ich finde, dass es da ein richtig gutes Coworking gegeben hat, eben von diesen beiden zentralen Mittelfeldspielern beim BVB, von Felix Metscher und auch von Marcel Sabitzer.
Ja, für mich Felix Metscher sowieso der überragende Spieler in den letzten Wochen. Also ja. Das ist wirklich ein Genuss, den zuzugucken. Vor allem, wenn der dann auch, also erstmal gegen den Ball mit seinen langen Spinnenbeinen da, bekommt immer irgendwie einen Fuß dazwischen. Ist natürlich auch wahnsinnig laufstark, hat einen guten Antritt. Aber ich finde gerade diese Umschaltsituation macht er einfach enorm gut, ne? Auch wenn es mal irgendwie auf engen Raum ist, wenn es mal gefährlich ist, hat er da eine Ruhe und dann sorgt er eben für so, ja, mit Körpertäuschungen dann einfach, dass er sich dann einfach freispielt aus so einer Situation. Und das ist dann schon ja, sehr, sehr stark, was der da macht. Und ich habe bei ihm tatsächlich das Gefühl, er hat wirklich nochmal den nächsten großen Schritt gemacht und ich habe auch das Gefühl, es ist nachhaltig. Also, dass er wirklich jetzt so ein Level hat, so ein Niveau, auf dem er konstant spielen kann und dann hat er natürlich ab und an nochmal Ausreißer nach oben, wie in der Champions League, wo er dann irgendwie einen Doppelpack schnürt oder dann auch mal vielleicht auch mal Spiele hat, die nicht so gut sind, aber er schwankt eben nicht mehr so ganz krass. Also der ist da wirklich, auf den ist wirklich Verlass und ja, ihn zuzugucken, das ist aktuell schon sehr, sehr schön, Olli. Und was für den BVB natürlich auch noch ganz schön war, ist, dass man diesen Fluch endlich besiegt hat, ne? Diesen Top-Gegner-Fluch, weil wir erinnern uns zurück, Man City, Bayern, Stuttgart, Leipzig, gegen die Mannschaften konnte man ja noch nicht gewinnen und ja, ich glaube, das sind dann schon immer so Themen, die da so ein bisschen umherschwirren, Themen, ja, die der Mannschaft und auch den Verantwortlichen bewusst sind und deshalb, glaube ich, ist es schon auch doppelt schön gewesen, da einfach mal einen Haken dahinter machen zu können und zu beweisen, ey, wir können auch gegen Top-Mannschaften gewinnen.
Ja, zum einen natürlich im Hinblick auf diesen nach wie vor sehr, sehr engen Kampf um die Champions-League-Plätze. Das ist natürlich das A und O. Und zum anderen sendest du damit ja auch so gewisse Signale aus. Also wir haben ja in den vergangenen Wochen häufiger auch über den Vertragspoker. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das der angemessene Begriff ist, zwischen dem BVB und Nico Schlotterbeck gesprochen. Und mir klingelt es immer noch so in den Ohren nach dem Villarreal-Spiel. Da hat Nico Schlotterbeck gesagt, so jetzt kommen dann diese beiden Spiele gegen Leverkusen, gegen eine Spitzenmannschaft. Nicht nur übrigens finde ich eine Spitzenmannschaft in Bezug auf die Bundesliga, sondern auch durchaus im Range einer internationalen Spitzenmannschaft. Und danach wissen wir dann, in welche Richtung diese Saison verlaufen wird. Und da habe ich für mich so gedacht, aha, ja, das kann sein, dann wissen wir, in welche Richtung diese Saison für den BVB verlaufen wird. Aber vielleicht weiß dann ja auch ein Nico Schlotterbeck tatsächlich im Hinblick auf das, was er zukünftig plant vorzuhaben, ich drücke mich jetzt ganz vorsichtig raus, ein bisschen besser, in welche Richtung das da bei ihm halt gehen soll. Denn machen wir uns mal nichts vor. Der braucht natürlich für diese Richtungsentscheidung, es wäre ja eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei ihm, er braucht natürlich für diese Richterentscheidung auch so eine gewisse belastbare Grundlage dessen, was mit Borussia Dortmund in den kommenden Jahren möglich sein wird. Mhm. Und wenn er das Gefühl haben sollte, ja, das könnte tatsächlich auch national, immer vorausgesetzt, dass die Bayern jetzt nicht ganz so stabil unterwegs sind wie vielleicht in dieser Saison, aber es könnte dann vielleicht auch national mal wieder für einen Meistertitel reichen, dann wäre das eventuell ja auch eine Entscheidungshilfe für ihn. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, was man in diesen Tagen jetzt setzen kann. Es ist in der Bundesliga ja schon gelungen, aber ich glaube, um das Ding so richtig rund zu machen, um dann richtig mit breiter Brust auch in die noch verbleibenden Aufgaben in diesem Kalenderjahr im Dezember zu gehen, da sollte man dann vielleicht auch den zweiten Teil der Aufgabe gegen Bayer Leverkusen gut und erfolgreich erledigen können.
Ja, Olli, weil du es jetzt schon angesprochen hast, was sagt dir denn dein Gefühl in der Causa Schlotterbeck? Oder sagst du, da kannst du gar kein Gefühl abgeben?
Boah, ist ganz schwer, muss ich ehrlich sagen, denn also es scheint ja so zu sein, dass tatsächlich die Bayern dran sind. Mhm. Wenn die Bayern dran sind, dann weißt du, was du da hast. Du wirst irgendwann mal vielleicht in 10 Jahren deine Laufbahn beenden und dann hast du eine Visitenkarte vorzuweisen, auf der dann mehrere deutsche Meistertitel stehen werden. Dann wirst du möglicherweise auch eine Visitenkarte vorzuweisen haben, auf der dann ein Champions-League-Sieg steht. Den gewinnen sie ja dann doch auch, muss man ja leider sagen, in etwas höherer Taktung, als es dem BVB gelingt.
Kann man so sagen.
Wenn du aber jetzt tatsächlich, oder er, Nico Schlotterbeck, das Gefühl haben solltest, mit Borussia Dortmund kannst du möglicherweise auch mal so ein großes Ziel erreichen, was dann im Endeffekt viel emotionaler gefeiert wird und auch entsprechend größer gewürdigt wird, als wenn du es mit den Bayern schaffst, dann könnte das für ihn tatsächlich auch was bedeuten. Ich bin da relativ offen. Ich weiß, es ist brutal schwer für die allermeisten Spieler, sich eine Entscheidung pro Borussia Dortmund abzuringen, wenn die Bayern tatsächlich dran sein sollten. Ich würde es aber auch nicht völlig ausschließen, dass es so kommt.
Ja, es ist schon echt spannend. Also es hakt auf jeden Fall und ich glaube auch, ja, beide Seiten stört so das ein oder andere in letzter Zeit. Ich glaube, der BVB, die Verantwortlichen sind nicht ganz so happy, dass er sich so lange Zeit lässt. Hätte man ja am liebsten schon vor Wochen irgendwie unter Dach und Fach gebracht.
Klar.
Da sind sie jetzt natürlich nicht so happy, weil sie natürlich jetzt auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten haben, da nachzulegen. Sie haben ja alle Argumente pro Borussia Dortmund schon auf den Tisch gelegt. Dann gab es auch noch oder wird es auch noch eine saftige Gehaltserhöhung geben und so weiter. Also groß können sie nicht mehr nachverhandeln oder nachlegen. Sie sind schon an ihre Grenzen gegangen sozusagen. Und auf der anderen Seite, ja, will sich Nico Schlotterbeck halt immer noch nicht stressen lassen und möchte sich Zeit lassen. Und will will sich da auch gar keinen Druck machen lassen. Und das ist natürlich jetzt schon schwer, ne, als Verantwortlicher auf der einen Seite ihn natürlich zur Unterschrift irgendwie zu bewegen, auf der anderen Seite auch ja nicht zu viel Druck auszuüben, um ihn dann abzuschrecken, im schlimmsten Falle zu vergauen. Also das ist schon eine sehr, sehr knifflige Aufgabe. Aber ich glaube, so viel können wir sagen. Unter dem schwarz-gelben Weihnachtsbaum wird diese Vertragsverlängerung, diese mögliche Vertragsverlängerung noch nicht liegen. Und ich glaube, wenn eine Entscheidung getroffen wird, wird das wahrscheinlich im Frühjahr erst der Fall sein. Also da müsst ihr euch da draußen und wir uns auch wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden.
Also dann wär's, wenn es tatsächlich erst im Frühjahr fallen sollte, dann wäre es, ich will nicht sagen zu spät, aber das wird es jetzt nicht unbedingt leicht machen, weil du musst ja auch deine Planung entsprechend voranschieben. Und wenn er sich angenommen im Frühjahr gegen Borussia Dortmund entscheiden sollte, dann würde das ja bedeuten, dass er mit auslaufendem Vertrag entweder in die kommende Spielzeit geht. Das will man natürlich nachvollziehbarerweise verhindern, auch weil das bedeuten würde, dass man dann relativ viel Geld, Stichwort Ablösesumme, verschiebt. Und du musst natürlich parallel auch deine eigene Planung dann für ein mögliches Leben nach Nico Schlotterbeck vorantreiben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Entscheidung, wie gesagt, Weihnachten glaube ich auch nicht, aber dass sie dann vielleicht Anfang Januar fallen wird. Ja, ich glaube, dass der BVB da schon auch drauf drängen wird.
Du brauchst natürlich auch ein bisschen Planungssicherheit, das ist ja auch klar.
Genau, und wir haben ja öfter jetzt auch zuletzt mit Sebastian Kehl gesprochen und auch mit Lars Ricken. Und da glaubte ich dann schon rauszuhören, dass die einerseits sagen, ja, wir sind natürlich bemüht, hier die Voraussetzungen für eine Verlängerung zu schaffen. Aber es wird dann auch irgendwann Zeit, dass wir Klarheit haben. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es im Sinne der BVB-Verantwortlichen wäre, wenn man dann noch bis ins Frühjahr warten würde.
Zu dem Thema noch vielleicht gleich, weil es gerade gut reinpasst. Wir sprechen natürlich gleich über den Aufreger um Serhou Guirassy, das ist doch auch klar. Aber gerade weil es sich einfach anbietet, wenn wir schon bei Nico Schlotterbeck, bei seiner Zukunft sind, bei Spielern, wo sich eventuell was im Sommer tun könnte. Olli, würde ich vorschlagen, wir schieben vielleicht einen Spieler noch hier kurz an dieser Stelle ein, und zwar unseren Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Und da kann es in unseren Augen zumindest nur einen geben, und zwar Aaron Anselmino. Unter der Woche gegen Villarreal beim 4-0 schon ein Tor vorbereitet. Das war eher ein Zufallsprodukt. Ich glaube, so ehrlich muss man auch sein. Da hat er irgendwie den Ball noch in die Mitte gestochert. Serhou Guirassy war dann mit dem Kopf zur Stelle. Und jetzt am Wochenende eben sein erstes Tor für Borussia Dortmund. Kopfball und Olli, ich finde, immer wenn Anselmino spielt, überzeugt er. Oder hast du, auch wenn er jetzt natürlich noch nicht allzu viele Spiele gemacht hat für den BVB, aufgrund einer Muskelverletzung hat er dann, glaube ich, 5 Ligaspiele, ist dann 5 Ligaspiele ausgefallen, Champions-League-Spiele hat auch die ersten 2 verpasst, aber ich habe noch nicht so viel Schlechtes von ihm tatsächlich gesehen.
Also ehrlicherweise, ich habe noch gar nichts Schlechtes von ihm gesehen. Gefällt mir richtig gut. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, er ist neu gekommen. Er ist jemand, der sich da auch erstmal reinfinden muss. Spricht kein Deutsch. Eine neue Liga, neuer Verein. Also wie gesagt, das ist
okay. Okay ist Englisch, so glaube ich, habe ich mir sagen lassen.
Ja, doch, doch. Das ist okay, das ist okay. Aber er ist, und ich glaube, das zeichnet ihn aus, jemand, der sich nicht groß Gedanken macht. Der halt weiß, was von ihm erwartet wird als Innenverteidiger, der extrem entschlossen im Zweikampf ist. Also wenn ich überhaupt mal Bedenken bei ihm hatte, wenn ich so, er geht sehr robust in Zweikämpfe herein, dass ich mir denke, oh, das kann auch mal sein, dass du früh gelb siehst, oder das kann auch mal sein, dass du dann mit so einer Grätsche mal eine Zehntelsekunde zu spät bist und vielleicht sogar vom Platz fliegt. Nee, er kriegt das gut hin. Und diese Entschlossenheit, die finde ich, zeichnet ihn aus. Und die hat man ja auch bei seinem Kopfballtreffer jetzt in Leverkusen gesehen. Also er wirft sich da ja jetzt richtig rein in das Ding. Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste, will dann diesen Treffer machen, will an den Ball kommen. Und da sahen die Leverkusener Verteidiger relativ schlecht auch aus. Sie hatten, weil er dann es wirklich geschickt macht, er kommt aus dem Rückraum, so ein bisschen mit Anlauf dann auch rein in den Ball, dann ist er natürlich sehr, sehr schwer zu verteidigen. Mhm. Und was seine ursprüngliche Aufgabe angeht, das Defensivverhalten, also da muss ich sagen, habe ich bei ihm noch keinerlei Fehler entdeckt.
Ja, das ist schon echt gut, ne? Also aggressiv, vor allem in den Zweikämpfen, eben typisch argentinisch.
Genau.
So wie das, ich glaube, Julian Brandt hat es nach dem Spiel gesagt, ne?
Ja.
Er ist so argentinisch, einfach rein mit dem Körper, das extrem gut macht. Also da hat er auch eine sehr, sehr hohe Wertschätzung innerhalb der Mannschaft für seinen Spielstil. Auch eine unheimliche Ruhe, finde ich, am Ball. Tolle Technik. Aber eben auch dieses Zwischenmenschliche und vom Verhalten her, was ja Niko Kovac auch immer sehr, sehr wichtig ist. Wir sprechen vielleicht gleich noch über jemanden, wir haben es ja schon angekündigt, wo es vielleicht nicht ganz so vorbildlich immer ist, das Verhalten. Aber er scheinbar ein absoluter Vollprofi. Und bei ihm ist es ja so, Olli, die Dortmunder haben ihn leihen ihn jetzt bis zum Sommer erstmal aus. Und dann kehrt er eigentlich wieder zurück zum FC Chelsea, wo er noch, das muss man sich mal vorstellen, Vertrag bis 2031 hat. Also noch 6 Jahre eigentlich in London Vertrag. Das ist ja so da ist alles ein bisschen anders, ne? Bei Chelsea als im Westen von Europa. Das ist schon enorm.
Das ist ganz kurz, das ist ein Kniff, den der FC Chelsea, ich glaube, bei ganz, ganz vielen Spielern zur Anwendung bringt. Und
gerade bei jungen Spielern, ne?
Ja, aber nicht nur bei jungen Spielern, kurioserweise. Und der Hintergrund der Geschichte ist, damit rechnest du dir den eigenen Laden schön und läufst nicht Gefahr, gegen das Financial Fair Play zu verstoßen.
Ja,
weil du dann die Ablösesumme auf mehrere Jahre umrechnen kannst.
Mhm.
Und dann fällt es nicht so auf, dass du eigentlich viel mehr ausgegeben hast, als du hättest ausgeben dürfen. Das ist der Hintergrund dafür. Die stehen da alle bis zum St. Nimmerleins Tag unter Vertrag, die Profis beim FC Chelsea. Und ich glaube, wir reden da mittlerweile von 60, 70 Profis. Die sind ja größtenteils quasi über ganz Europa verliehen. Also das ist tatsächlich etwas, wo, ich sag mal so, wo man schon ein gewisses steuerrechtliches Grundverständnis braucht, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Also,
ja, auf jeden Fall.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass viele der Spieler, die dann, keine Ahnung, eine Leihstation nach der anderen da in England absolviert haben, sich danach sehnen würden, endlich mal bei einem Verein unter Vertrag zu stehen, bei dem sie auch tatsächlich selber gebraucht werden, bei dem sie spielen können,
ja, klar,
mit dem sie dann auch wachsen können, wo sie sich in einer Mannschaft über Jahre hinweg entwickeln können. Und ich glaube auch, dass so wie sich Aaron Alcemino hier beim BVB eingefügt hat, dass der BVB sehr bestrebt sein wird, ihn fest zu verpflichten. Wir haben ja auch unter anderem mit Sebastian Kehl darüber gesprochen. Ich schlag mal vor, wir hören da rein, was der Sportdirektor des BVB gesagt hat zum Thema, was ist denn mit einer fixen Verpflichtung von Alcemino?
Nächsten Tagen mal den Hörer in die Hand nehmen müssen, dann werde er sicherlich auch dort anrufen, ganz guten Draht natürlich zu diesem Club und wir hoffen, dass er noch weiter bleibt, klar.
Ja, die Kontakte zum FC Chelsea, die sind auf jeden Fall gut. Da wurde ja auch in den letzten Jahren häufig mal der ein oder andere Spieler hin und her transferiert. Jüngste Vergangenheit zum Beispiel Kani Csukwuemeka, Jamie Gittens. Also ich glaube, der FC Chelsea ist bei Sebastian Kehl auf jeden Fall auf der Kurzwahltaste. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Sebastian Kehl auch in der Woche mal in London anrufen wird. Ob es denn da grundsätzliche Möglichkeiten gibt, muss er natürlich auch machen. Ne? Wir haben es schon gesagt, allein schon bei seinem Debüt gegen Union Berlin kann ich mich erinnern, Kovac hat ihn als sensationell gut beschrieben und so, und dieser Eindruck verfestigt sich halt. Und wenn du so einen im Kader hast, der auf Anhieb funktioniert, der jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen die Mannschaft kennt, das Umfeld kennt, so ein bisschen Gespür hat für den Trainer und so weiter, dann musst du das natürlich auch versuchen, gerade, und Olli, ich hoffe, ich plaudere da jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen, im Hinblick auf Nico Schlotterbeck, weil da hast du, wir haben ja, ja in der Mixzone mal so kurz gesprochen, ne, und da hast du sowas gesagt wie, also wenn Nico Schlotterbeck tatsächlich gehen sollte, dann musst du den eigentlich verpflichten.
Ja, definitiv. Also zumal, wie gesagt, es jemand ist, der schon unter Beweis gestellt hat. Ich glaube, man hat so viele Spiele jetzt auch noch nicht gemacht, Anselmino, aber ich finde, soweit würde ich mich dann schon aus dem Fenster lehnen wollen, dass das jemand ist, der schon unter Beweis gestellt hat, dass er hier ins Gefüge passt, dass er hier ja in die Mannschaft einfach passt. Und ich meine, man muss ja ohnehin gucken, wie die Innenverteidigung des BVB in der kommenden Saison aussehen wird. Niki Süle, das steht ja auch in den Sternen, wie es da weitergeht. Und das ist eher noch
schon
nett
ewig verletzt, ne?
Wollte ich gerade sagen. Und jetzt ist er schon seit geraumer Zeit verletzt, ist jetzt auch immer noch nicht so weit. Also dass jetzt sein Comeback zumindest unmittelbar bevorsteht. Und die grundsätzliche Frage bei ihm ist ja auch zu beantworten, kannst du es dir erlauben, einen derartig teuren Spieler noch weiter zu beschäftigen, oder müsstest du nicht einfach auch im Hinblick auf andere Transferaktivitäten, unabhängig jetzt vielleicht von der Innenverteidigerposition, ein bisschen Freiraum zu verschaffen? Also Anselmino zu verpflichten wäre ein kluger Move, selbst dann, wenn Nico Schlotterbeck tatsächlich bleiben sollte, beziehungsweise seinen Vertrag vorzeitig verlängern sollte.
Ja, ja. Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Also ich glaube, auch so von der Art und Weise dürfte auch bei euch da draußen wahnsinnig beliebt sein. Ja, das ist so ein Spieler, ich glaube, den kann man nur mögen, oder den kann man nur gerne in seinen eigenen Reihen haben, weil er eben auch ja vom Einsatz her einfach vorangeht und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr positiv, und ja, da glaube ich, können sich auch die Verantwortlichen ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass sie so einen verpflichtet haben. Und ja, auch immer wieder überraschend, dass so einer dann in London oder dann beim FC Chelsea, auch wenn da natürlich die Konkurrenzsituation vielleicht nochmal ein anderes, dann irgendwie so gar nicht auf dem Zettel steht. Aber ja, wir gucken mal. Ich glaube, da wird es schon noch die ein oder anderen Gespräche geben mit dem FC Chelsea, das ist sicher. Und der BVB wird auch sich darum bemühen, dass er noch länger bleibt. Und die Chancen stehen bestimmt gar nicht mal so schlecht. Olli, jetzt würde ich sagen, lass von dem vorbildlichen Verhalten von Anselmino zu einem Spieler gehen. Ich habe schon angesprochen, der vielleicht am Wochenende nicht damit geglänzt hat. Und deshalb kommt hier unsere Rubrik Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, und unser Aufreger der Woche kommt sozusagen aus der 61. Spielminute. Auswechslung bei Borussia Dortmund. Serhou Guirassy muss den Platz verlassen. Für ihn kommt Fabio Silva. Ja, und Guirassy, der war da nicht ganz so amused, um das mal freundlich auszudrücken. Man hat es schon ihm angemerkt, als er zur Seitenauslinie gestapft ist. Hängenden Kopf hat er so, ja, fast schon so ein bisschen ironisch vor sich hingelächelt, konnte es nicht so ganz verstehen und hat dann so noch kurz mit Fabio Silva eher so, ja, gezwungenermaßen abgeklatscht. Und dann hat er einen kleinen Bogen um Niko Kovac herumgemacht. Der wollte ihn eigentlich noch abklatschen, hat so hinterhergegriffen, hat ihn nicht mehr ganz erwischt. Und dann hat Guirassy auch noch die Handschuhe weggepfeffert. Emre Can ist dann noch aufgestanden, wollte ihn dann auch nochmal abklatschen. Auch das hat er vermieden. Also da saß der Frust ganz schön tief und allgemein kein gutes Bild abgegeben. Olli, jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren. Bei Karim Adeyemi hatten wir das ja auch schon mal, dass er nicht so amused war bei einer Auswechslung. Wir haben das wahrscheinlich bei jedem zweiten Bundesligaspiel, dass irgendein Spieler sauer ist. Trotzdem finde ich persönlich immer, ist es ein Unterschied, ob man so eine Kurzschlussreaktion an dem Kopf hat und einmal kurz sauer ist, oder dann auch, ja, das so ein bisschen Zeit hat zu reflektieren und dann trotzdem noch sauer ist. Und ihn hat man dann immer wieder in Einblendungen gesehen und ja, der konnte es einfach immer nicht verstehen, warum er jetzt draußen ist. Wie siehst du denn solche Situationen? Ist das vielleicht auch gut für einen Spieler, wenn der sauer ist, dass er raus muss? Oder sagst du, die Art und Weise geht nicht? Zumal es ja bei Serhou Guirassy, wir erinnern uns an diese Elfmeter-Diskussion, ja auch schon das zweite Mal ist, wo er vielleicht nicht so ganz mit mannschaftsdienlichem Verhalten auffällt.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass Spieler nicht zufrieden sind, wenn sie ausgewechselt werden. Und das sollte ja tatsächlich auch der Fall sein. Wer lässt sich schon gerne auswechseln? Fakt ist aber, ich meine, du bist Profi, du weißt, die Kameras sind darauf gerichtet. Und wenn du dann tatsächlich in der Situation den ausgestreckten Arm deines Trainers quasi ignorierst, dann ist das einfach ein blödes Bild, was nicht nur der Spieler, sondern auch peinlicherweise der Trainer dann abgibt. Und das sind einfach interpretierfähige Bilder, von denen ja oft genug auch Rückschlüsse gezogen werden. Jetzt nicht nur auf ein möglicherweise schlechtes Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Spieler, der halt ausgewechselt wird, sondern manchmal auch relativ weitreichende, vielleicht auch zu weitreichende Rückschlüsse gezogen werden. Also das Verhältnis in der Mannschaft stimme nicht und so weiter. Und das ist einfach blöd, weil man sich dadurch dann oft eine Baustelle aufmacht, die man sich nicht aufmachen sollte. Fangen wir es mal ganz grundsätzlich an, das Thema zu erörtern. Erstmal, mich hat's ein klein bisschen überrascht, dass Niko Kovac den Arm da überhaupt ausstreckt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass mir ein Trainer mal gesagt hat, ich habe vorher schon überlegt, bevor wir angefangen haben, hier heute aufzuzeichnen, welcher es war. Ich komme nicht ganz drauf. Ich meine, es wäre Jürgen Klopp gewesen, aber ich würde meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Der gesagt hat, in solchen Situationen solltest du als Trainer gar nicht die Hand ausstrecken, weil immer die Gefahr besteht, dass der Spieler sich so verhält, wie sich Serhou Guirassy da verhalten hat, und dann siehst du als Trainer blöd aus. Jetzt ist es so passiert, und grundsätzlich muss man sagen, es geht nicht, was er da gemacht hat, Serhou Guirassy. Also egal, wie frustriert er derzeit auch ist, und das hat man ja auch in den vergangenen Wochen gemerkt. Immer mal wieder gab es Situationen, wo er ja von der Körpersprache jetzt nicht gerade die allerpositivste Ausstrahlung hatte, wo du merkst, irgendwas nagt in dem. Das sind Ego-Probleme, überhaupt keine Frage. Ist jetzt vielleicht ein etwas zu böses Wort, aber ich könnte mir vorstellen, ihn treibt beispielsweise um, dass er nicht mehr der Elfmeterschütze Nummer 1 ist beim BVB. Was natürlich bedeutet, dass er im Endeffekt dann vielleicht pro Saison gerechnet so 3 bis 4 Tore weniger auf dem Konto haben wird. Ja, und diese Mittelstürmer denken halt in Toren. Und ich glaube, das andere, was ihn auch umtreibt, ist diese Tatsache, dass er bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres ja nicht mal in die Top 3, also nicht mal unter diese 3 Finalisten gekommen ist. Das alles ist frustrierend für ihn. Und das,
wobei
ich,
man da auch
merkt
sagen
man
muss,
ihm an.
Ja, voll. Wobei man da natürlich, finde ich, schon auch sagen muss, dass da natürlich schon auch andere Spieler unter den Top 3 waren, die auch für mich in meinen Augen aktuell auch deutlich besser sind. Ne? Also Ashraf Hakimi, Mo Salah und wer war der dritte?
Komme ich jetzt auch nicht drauf.
Reich direkt nach. Sobald ich draufgekommen bin. also das sind tatsächlich auch welche, finde ich, die aktuell auch einfach besser drauf sind. Ne? Und dass ihn das so ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, sein Bruder hat dort ja auch von, wie er das benannt, von einer Schande, oder war glaube ich, die Rede, ne? Dass er da nicht unter den Top 3 ist. Das sehe ich schon ein bisschen anders. Aber ich glaube schon, dass das so ein Stück weit an ihn nagt.
Ja, man darf aber nicht vergessen, das ist eine Wahl, die sich im Wesentlichen auf die vergangene Saison bezogen hat. Und da ist Serhou Guirassy gemeinsam mit Rafinha mit 13 Toren Torschützenkönig der Champions League geworden. Ja? Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Mhm. Er hat wirklich eine, ja, finde ich, herausragend starke Spielzeit 2024, 2025 hinter sich gebracht. Und er merkt natürlich auch, dass er ja leistungsmäßig dem so ein bisschen hinterherhinkt in der aktuellen Saison. Ich finde gar nicht mal, dass er treffermäßig jetzt, wer weiß, wie sehr hinterherhängt. Ich meine, er hat 3-mal in der Champions League getroffen. Das ist natürlich deutlich weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Aber beispielsweise in der Fußball-Bundesliga muss man sagen, ja, 5 Treffer bis hierhin, das ist eine jetzt ausreichende, vielleicht wenn man es in Schulnoten bemessen will, Ausbeute für ihn. Ja, aber zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison ich will jetzt nicht Falsches sagen, ich habe jetzt auch die konkrete Zahl nicht im Kopf, da waren es also zu diesem Zeitpunkt auch nicht wesentlich mehr Treffer. Die kamen dann erst später. Ich glaube, was ihn umtreibt, ist einmal, klar, zuletzt hat es in der Bundesliga nicht mehr so gefluppt. Ich glaube, sein letztes Tor im Bundesligaspiel war dieses 1:0 in Augsburg. Also ist jetzt 4 Wochen schon her. Das ist schon eine lange Zeit. Aber ich glaube, der entscheidende Aspekt ist, er wirkt einfach nicht mehr so ins BVB-Spiel eingebunden wie in der vergangenen Saison. Du siehst auch, dass er so Phasen im Spiel hat, wo er, finde ich, am Kombinationsspiel so gut wie gar nicht mehr teilnimmt. Dabei war das ja auch neben seiner Treffsicherheit etwas, was ihn ausgezeichnet hat. Du wusstest, du hattest einen Mittelstürmer, mit dem du auch spielen kannst, der sich auch mal zurückfallen lässt, der jetzt, sagen wir mal, nicht nur auf Torchancen wartet, von denen er ja auch nicht, trotz seiner guten Quote im letzten Jahr, alle gemacht hat. Aber der hat damals halt auch nicht nur auf Chancen gewartet, sondern er hat selbst aktiv mitgeholfen, Chancen zu kreieren. Und das fehlt halt derzeit.
Ja, also ich meine, nicht umsonst hat Niko Kovac ja auch immer wieder von der Lebensversicherung gesprochen. Und war er ja auch, ne? Genau. Er war wirklich der Zielspieler, der immer angespielt wurde. Und ja, mittlerweile hängt er halt schon ziemlich in der Luft. Da stellen sich natürlich schon viele auch die Frage, wäre das nicht vielleicht jetzt mal wieder an der Zeit, ihn ja einfach auch mal draußen zu lassen. Und vielleicht dann auch mal Fabio Silva, ne? Also immer wenn er reinkam, hat er eigentlich ganz gut gespielt. Auch am Wochenende, ich glaube, wie viele Minuten hat er gebraucht? 4, 5 oder so? Bis er dann den Treffer aufgelegt hat von Karim Adeyemi. Auch schöne Flanke. Und der hat halt dann sofort gezeigt, was er kann und hat eben auf sich aufmerksam gemacht. Von daher bin ich jetzt schon mal sehr gespannt. Olli, lass uns mal gemeinsam einhören, wie Niko Kovac heute auf der Pressekonferenz, du hast ihn ja angesprochen, in Dortmund-Brakel.
Ja.
Heute auf diesen kleinen Zoff da mit Serhou Guirassy reagiert hat. Keine Sorge, wir melden uns gleich wieder. Ist aber ein bisschen längerer O-Ton von Niko Kovac, aber ich finde den auch in der Ausführlichkeit ganz gut. Von daher, lass uns mal gemeinsam einhören. Dauert knapp 2 Minuten und ich finde, da sagt er einige spannende Sachen.
Ja.
Ja, es war das erste Mal für den Serhou, dass er so reagiert hat. Das erste Mal war der Elfmeter, den er nicht genommen hat. Also das ist jetzt eine andere Situation. Ich denke, wir haben das, wir erwachsene Menschen, dann direkt nach dem Spiel, ihr habt es ja alle gesehen, auch besprochen. Er kam dann aber auch von sich aus persönlich zu mir und hat sich dann diesbezüglich auch nochmal bei mir persönlich beziehungsweise auch dann stellvertretend auch für die Mannschaft entschuldigt. Das ist auch ganz klar. Er weiß, dass er dort nicht richtig reagiert hat und das ist ja für mich entscheidend. Also wenn jemand einen Fehler macht, wir machen alle Fehler, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut und in der Emotion, in der Aufregung mit dem Adrenalin kann sowas sicherlich passieren. Sollte nicht und es gibt auch aus der Mannschaft heraus, und das freut mich ja auch, die Einsicht beziehungsweise auch die Überzeugung, dass sowas nicht förderlich ist, sowas sollten wir nicht machen, egal wer es ist. Und es geht jetzt nicht um einen speziellen Spieler, sondern allgemein, denn wir sind eine Mannschaft und wir sind im Leistungssport und gerade im Mannschaftssport ist es schon sehr wichtig, dass jeder Einzelne sich dann auch dementsprechend unterordnet. Und daran arbeiten wir. Und ich glaube, dass das nicht nur jetzt ein sportliches Thema ist oder ein fußballerisches Thema, sondern allgemein ist es ein gesellschaftliches Thema. Wir sollten schon miteinander respektvoll umgehen und aber dass jeder mal einen Fehler machen kann, gehört dazu. Ich habe es ja schon in der PK gesagt, ich bin inzwischen ein bisschen älter und kann das ein oder andere ein bisschen besser einschätzen und einordnen und dementsprechend reagiere ich jetzt vielleicht anders, als ich vielleicht noch vor ein paar Jahren reagiert hätte.
Also, Niko Kovac verrät, dass sich Serhou Guirassy bei ihm und bei der Mannschaft entschuldigt hat. Ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ne? Ich glaube, gerade für einen Trainer wie Niko Kovac, der schätzt das schon dann, wenn einer ja reumütig ist, seine Fehler einsieht und so weiter. Er hat auch gesagt, er hätte wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch anders reagiert. Das hat er auch direkt nach dem Spiel so gesagt. Olli, jetzt würde mich mal interessieren, wie findest du denn jetzt machen wir mal einen Haken dahinter. Ich glaube, Niko Kovac ist jetzt auch nicht so nachtragend, dass er sagt, ey, du hast mir da nicht die Hand gegeben und ich sah dann da blöd aus. Aber ich finde die Kommunikation schon irgendwie ein bisschen schwierig. Ich meine, bei Karim Adeyemi hat er damals gesagt, naja, der muss erwachsen werden, das geht gar nicht und so weiter. Hat ihn da, finde ich, schon deutlicher angezählt, als er das jetzt bei Serhou Guirassy macht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist auch keine einheitliche Linie, wie er mit solchen Vorfällen umgeht.
Ja, den Eindruck kann man tatsächlich gewinnen. Allerdings, es ist ja auch so, dass wir hier von ganz unterschiedlichen Typen reden. Auf der einen Seite Karim Adeyemi, der jetzt, sage ich mal, eher Probleme damit hat, die Ernsthaftigkeit der Situation zu erkennen. Zumindest war das sein Problem in der Vergangenheit. Und den hat Kovac dann so geführt wie, ich brauche jetzt mal ein Beispiel, ein, sagen wir mal, etwas schlampigen Schüler, den der Lehrer dann zur Ordnung ruft und dem der Lehrer dann mit so einer Art Zuckerbrot- und Peitsche-Therapie wieder versucht, in die Spur zu bringen. Dem muss man halt permanent daran erinnern, seine Hausaufgaben zu machen, und irgendwann macht das dann wieder und dann muss man ihn auch wieder loben, damit er so besonders gut macht. Und bei Serhou Guirassy ist das so, glaube ich, dass Kovac ziemlich genau erkennt, wie es in dem derzeit aussieht. Der hat ja, aus welchen Gründen auch immer, wir haben ja eben auch ein paar mögliche Gründe dafür, dass er emotional so ein bisschen durchhängt, genannt. Der hat derzeit einfach Probleme, vielleicht auch das nötige Selbstvertrauen aufzubauen, schiebt ein bisschen Frust vor sich her und den solltest du dann in der Situation tatsächlich, das ist zumindest die Überlegung, glaube ich, die Kovac hat, dass er solche Sätze sagt, den solltest du jetzt nicht zu klein machen, indem du ihn tatsächlich jetzt zu stark an den Pranger stellst, weil dann droht die Gefahr, dass er vielleicht eingeschnappt reagiert und dann kommt gar nichts mehr und dann schaffst du dir eine noch viel größere Baustelle als die du momentan hast. Aber ich glaube, dass es tatsächlich jetzt so langsam in eine Phase reinkommt, wo von Guirassy auch etwas zurückkommen muss in Richtung Trainer. Das heißt, er macht es durch genau so ein Verhalten wie das, was er da am Samstag an den Tag gelegt hat, dem Trainer, der ihn geschützt hat, auch gegen Kritiken immer wieder in Schutz genommen hat und eben ja nochmal, haben wir ja gehört, sogar ziemlich wortreich in Schutz gehabt hat, diesen Trainer macht er das nicht unbedingt leicht, weiter an ihm festzuhalten, wenn dann natürlich so etwas passiert. Und ich glaube, dass das Gespräch, was er mit ihm geführt hat, tatsächlich auch in diese Richtung gegangen ist. So nach dem Motto, du hast von mir viel Vertrauen bekommen. Du hast von mir auch vielleicht mehr Vertrauen bekommen als manch anderer Spieler, weil du einen besonderen Wert für die Mannschaft hast, aber da muss auch was zurückkommen. Also so könnte ich mir vorstellen, wird übersetzt, natürlich irgendwo zusammengereimt von mir, aber ich glaube, dass es so in etwa abgelaufen sein wird, dieses Zwiegespräch zwischen den beiden.
Ja, ich meine, Niko Kovac, das haben wir auch schon am Anfang oder sogar am Ende der letzten Saison ja schon öfter besprochen. Der hat da schon so ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickelt, wie er mit verschiedenen Charakteren umgeht. Wir erinnern uns an Julian Brandt, den er dann auch immer stark geredet hat. Der hat es dann auch irgendwann zurückgezahlt. Bei Adeyemi, ja, den muss er dann vielleicht nochmal ein bisschen anders anpacken. Der verträgt es dann vielleicht auch mal, wenn man den ja öffentlich so ein bisschen triggert, vielleicht auch so ein Stück weit.
Ganz genau.
Und bei Guirassy ist es jetzt eben so, dass er ja versucht jetzt eben auf die Art und Weise wieder was aus ihm auszukitzeln, was eben der BVB aktuell so ein Stück weit vermisst. Ich glaube trotzdem, dass es dass er sich nicht mehr allzu viel erlauben darf. Also er hat eh schon so einen Vorschusslorbeeren bekommen oder er hat, glaube ich, seinen Kredit jetzt auch einfach so ein Stück weit auch aufgebraucht. Also ich glaube, allzu viel dürfte er sich da nicht zu Schulden kommen lassen, weil du dich dann natürlich als Trainer, wenn der sich jetzt nochmal was erlaubt und du guckst da wieder, wie jetzt gerade, so drüber hinweg, dann machst du dich auch, oder dann besteht, glaube ich, schon die Gefahr, dass dir so ein Spieler dann auch mal, ja, was heißt, auf der Nase rumtanzen kann, aber dass dann nicht dann vielleicht auch mal andere Spieler denken, ach, der kann sich auch alles erlauben, da muss ich jetzt vielleicht auch kein tadelloses Verhalten mehr an den Tag legen oder so. Also ich glaube, da muss man schon aufpassen oder muss auch Kovac aufpassen, dass er da so eine klare Linie wieder hinbekommt.
Definitiv. Vor allen Dingen, du hast es gesagt, die Frage ist natürlich auch, wie wirkt sowas in die Mannschaft hinein? Also
ja. Und es war ja ein Thema, ne? Das hat, genau, er, das hat er, das auch hat bestätigt.
Kovac ja auch gesagt. Also das heißt, darüber wird schon in der Mannschaft gesprochen, dessen ist der Trainer sich auch bewusst. Und ja, es war ja jetzt tatsächlich, nach der Auswechslung hat es da jetzt zum ersten Mal so einen Vorfall gegeben, aber du hast es eben gesagt, diese, ja, wirklich fast schon kindische Elfmeter-Debatte in Turin. Das war ja, das eine.
Die minutenlang,
hat,
ne?
Ja, ja, und die hatte ja vor allen Dingen, die hat ihm ja dann ja auch einiges gekostet, die Serou Girassi. Seitdem ist er nicht mehr Elfmeterschütze Nummer 1 bei Borussia Dortmund. Und das andere ist, dass es ja auch in diesem Spiel gegen Villarreal eine zumindest interpretierfähige, auffällige Szene gegeben hat nach dem Adeyemi-Tor. Alles jubelt, alles geht auf den Torschützen zu, nur Serou Girassi nicht, trottet einfach so alleine mit sich und mit seinen Frustgedanken vielleicht auch oder was auch immer ihn derzeit umtreibt, dann zurück Richtung Anstoßkreis. Sowas wird in der Mannschaft registriert und
fand ich noch alarmierender tatsächlich, irgendwie, ja, wenn du dich da so ein bisschen ausgrenzt.
Das führt nicht unbedingt dazu, dass sein Standing in der Mannschaft besser wird. Und die Gefahr besteht halt tatsächlich, dass jetzt die Mitspieler schauen, der hat sich jetzt zweimal hintereinander sowas geleistet. Was macht der Alte denn jetzt? Geht er jetzt tatsächlich nach Leistung? Fabio Silva hat einen guten Eindruck gemacht, hat ein Tor vorbereitet. Nachdem er reingekommen ist, geht es hier nach Leistung oder stellt er wieder Girassi? Er wird, davon gehe ich jetzt mal nach dieser Pressekonferenz aus, Girassi noch eine Bewährungschance geben. Aber wie gesagt, es wäre dann auch wirklich an der Zeit, dass da dann tatsächlich mal was zurückkommt.
Zumal er auch, du hast das davor auch schon angesprochen, gefühlt nicht mehr ganz so den sportlichen Wert für die Mannschaft aktuell hat. Und auch da hat sich Niko Kovac heute, wie ich finde, sehr, sehr interessant darüber geäußert. Lasst uns mal reinhören.
Ein Stürmer wird an Toren gemessen, das wissen wir alle. Letzte Saison hat er sehr viele geschossen. Im Moment hat es ein bisschen gestockt. Jetzt im letzten Spiel zu Hause hat er zwei gemacht. Das war schon schön und das ist auch wichtig für einen Stürmer. Und ich habe es ja immer wieder gesagt, ein Stürmer bzw. auch ein Torhüter brauchen immer das gewisse Extra, das Besondere. Und es ist sicherlich für den einen oder anderen dann nicht ganz nachvollziehbar, aber ich weiß, welche Qualitäten er hat und wie wichtig er für die Mannschaft ist. Aber auch er ist abhängig von seinen Mitspielern. Auch er ist abhängig von den Jungs drumherum, die ihn dann beliefern, die ihn dann auch füttern. Und wenn wir es gemeinsam schaffen, ihn wieder dort in diese Situation zu bringen, wo er am gefährlichsten ist, nämlich in der Box, dann bin ich davon überzeugt, dass er uns wieder die Tore schießt, die wir auch brauchen und die er auch am Anfang der Saison geschossen hat. Es ist ja nicht so, dass er jetzt total trocken ist, sondern er hat ja schon viele, viele Tore auch geschossen. Aber wir hoffen uns natürlich auch mehr. Und ich bleibe dabei, ich werde ihn stützen, denn einen Top-Stürmer in seinen Reihen zu haben, das braucht jede Mannschaft. Und der BVB hat mit ihm sicherlich jemanden und deswegen wollen wir weiter mit ihm arbeiten.
Ja, wir hörten Niko Kovac auf die Frage von dir, Olli, und ich fand deine Frage insofern ganz spannend und natürlich dann auch die Antwort vielsagend, weil du ihn ja auf so gewisse Sachen ganz konkret angesprochen hast, ne? Da ging es, glaube ich, in deiner Fragestellung auch um ja diesen Fixpunkt, ich weiß nicht, ob du genau dieses Wort nochmal in deiner Frage benutzt hast, aber ging ja schon um explizite Attribute, die man Serou Girassi Anfang der Saison ja zuschreiben konnte oder auch in der letzten Saison, die er jetzt so ein Stück weit verloren hat. Und ich finde, Niko Kovac ist den so ein bisschen ausgewichen, oder? Wie siehst du es? Er hat eigentlich nur gesagt, naja, er hat gerade übersetzt gesagt, nicht so die Quote und eben nicht so viele Tore wie sonst. Aber ist gar nicht so auf diese spielerischen Elemente eingegangen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass er und das fand ich, hast du wirklich ein bisschen ärgerlich auf mich selbst, dass mir die Formulierung nicht eingefallen ist, eben was du gesagt hast, der entscheidende Unterschied ist im Umgang mit Guirassy im Vergleich zum Umgang mit Adeyemi. Adeyemi ist ein Spieler, den du öffentlich auch triggern musst, hast du gesagt. Und genau so ist es. Bei Guirassy, glaube ich, wäre das tödlich, wenn du den jetzt anzählen würdest. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, er ist nicht mehr dieser Fixpunkt wie in der vergangenen Saison. Er ist nicht mehr unser Wandspieler. Da hängt er durch. Da spielt er auch nicht gut, sondern er hat's darauf runtergebrochen, was sicherlich auch ein Teil der Wahrheit ist, dass logischerweise, wie jeder Mittelstürmer, auch Guirassy davon lebt, dass er verwertbare Bälle bekommt. Davon hat er nicht mehr so viel mitbekommen. Aber die Tatsache, dass Serhou Guirassy selber nicht mehr so viel tut, dass der BVB sich Torchancen herausspielen kann, die er dann ja vielleicht auch selber nutzen kann, nach Doppelpässen etc., dem ist er ziemlich ausgewichen, Niko Kovac. Also er versucht, ja, die Kritik von Guirassy fernzuhalten, weil er grundsätzlich weiß, dass, und das muss man sagen, die gute Entwicklung von Fabio Silva hin oder her, dass Guirassy natürlich der einzige Stürmer im Kader ist, der diese Rolle des Wandspielers, wenn wir es jetzt mal darauf runterbrechen wollten, im Konzept von Borussia Dortmund tatsächlich ausfüllen kann. Also der Spieler, der zur Not auch mit dem Rücken zur Abwehr steht, der den Ball annehmen kann, der ihn weiterleiten kann, der dafür sorgt, dass ein Angriff nochmal richtig Fahrt aufnimmt, das kann Guirassy und das zeigt er halt nicht. Und das ist für mich das größere Problem, als dass die Torquote jetzt nicht mehr ganz so gut ist wie in der vergangenen Saison. Aber Kovac will ihn hinbekommen und deshalb, also da würde ich jede Wette eingehen, wird er ihn auch am Dienstag gegen Leverkusen wieder spielen lassen.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das wäre jetzt auch, ja, so wie er jetzt ihn über ihn gesprochen hat, wahrscheinlich auch kein gutes Zeichen, ihn dann jetzt draußen zu lassen, auch wenn ich es, glaube ich, befürworten würde. Aber er hat ja so ein bisschen, ja, wenn man so ein bisschen was interpretieren möchte in die Worte von Niko Kovac, hat er ja schon so ein, wahrscheinlich eher durchblicken lassen, dass Guirassy auch wieder spielen wird, dass er weiterhin Vertrauen genießt. Er hat ihm den Rücken gestärkt, aber dass es die Option gibt, dass vielleicht auch Fabio Silva wieder mehr Minuten bekommt, weil er ihn ja gar nicht immer auf dieser Sturmspitzenposition in Konkurrenz, in Anführungszeichen, mit Serhou Guirassy sieht, sondern ihn beispielsweise auch auf der linken Außenbahn. Wobei das natürlich dann wieder bedeuten würde, dass beispielsweise Karim Adeyemi oder Julian Brandt dann raus müssten. Was ich mir gerade auch nicht so richtig vorstellen kann.
Nee, zumal, wenn man sagt, das Leistungsprinzip, das muss nach wie vor, auch wenn nicht alle Spieler gleich ist, auch wenn aufgrund der Wichtigkeit, die ein Serhou Guirassy ja für die Mannschaft haben kann, der sicherlich mehr Bewährungschancen kriegt als der ein oder andere, aber du musst schon als Trainer gegenüber der Mannschaft immer vermitteln, ey, bei mir zählen letztendlich Leistung. Also wenn du jetzt einen Karim Adeyemi rausnehmen würdest, dann wäre das nach diesen beiden Top-Leistungen, die er gebracht hat gegen Villarreal und in Leverkusen, sicherlich eine harte Nummer, die du dann ja auch vielleicht nur bedingt als, sagen wir mal, Belastungssteuerung verkaufen könntest. Er wirkt absolut fit und du hättest ja jetzt nach dem Dienstagsspiel im Pokal relativ viel Zeit bis zu dem nächsten Spiel gegen Hoffenheim am Sonntag. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er tatsächlich, weil jetzt natürlich auch der Druck wächst und viele Fans wünschen sich einen Einsatz von Fabio Silva von Beginn an, dass es möglicherweise so kommen kann, dass er, ja, möglicherweise einen der beiden Flügelspieler opfern wird und Fabio Silva dann tatsächlich auf einer Außenposition im Offensivbereich zum Einsatz kommen wird.
Ja, wird auf jeden Fall ganz spannend. Ich würde ihn wahnsinnig gerne auch mal von Beginn an sehen, aber ich glaube, das wünschen wir uns ja gefühlt seit dem zweiten Spieltag. Von daher gucken wir mal, ob es diesmal für mehr als so eine halbe Stunde reicht. Kann ja auch sein, dass es dann, wenn er diesmal wieder in der 60. reinkommt, dass es ja auch bis zur 120. Minute geht und darüber hinaus. Es vielleicht sogar am Dienstagabend zum Elfmeterschießen kommen könnte. Und da hat Niko Kovac heute gesagt, trainiert wird das Ganze nicht, davon hält er nichts. Das hat er, glaube ich, gegen Frankfurt auch schon Ja. Nach dem Spiel gesagt, hat auch nochmal erzählt von dieser DFB-Pokalreise mit Eintracht Frankfurt, als er den Pokal gewonnen hat. Da haben sie auch während der Pokalrunden dreimal insgesamt ins Elfmeterschießen gemusst und haben das nie trainiert und dreimal gewonnen. Also er meinte, wenn du vor 80.000 alleine von der Mittellinie zum Elfmeterpunkt gehst, dann kannst du sowas nicht simulieren im Training. Von daher hält er davon nichts und mal gucken, ob es vielleicht in 90 Minuten was wird oder 120, glaube letzten Endes völlig egal mal wieder wie. Hauptsache, man kommt eine Runde weiter.
Man kann immer erkennen, wenn es zum Elfmeterschießen kommt in wichtigen Spielen. Und ich meine, das ist ja ein absolutes Knackspiel jetzt, das DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen. Und die Trainer dann ihre Spieler vor Beginn des Elfmeterschießens um sich herum versammeln.
Ja.
Und meistens hat der Co-Trainer dann, in dem Fall Robert Kovac, der Bruder von Nico, so einen Zettel in der Hand oder neuerdings ja auch irgendwie ein Tablet in der Hand und dann geht der Blick des Cheftrainers so durch die Reihen und es ist interessant, der ein oder andere Spieler guckt dann immer gerade auf den Boden oder versucht den Blick des Trainers auszuweichen, damit er dann vielleicht nicht vom Punkt anlaufen muss. Ist eine Psychogeschichte und da hat er schon recht, Niko Kovac. Diese Drucksituation, die kannst du nicht simulieren. Ja. Also das hängt einfach damit zusammen, wie fühlst du dich in dem Augenblick? Hast du das nötige Selbstvertrauen? Es hängt möglicherweise auch so ein bisschen damit zusammen, wie das Spiel vorher für dich verlaufen ist. Wenn du ein starkes Spiel gemacht hast, dann steigert das natürlich dein Selbstwertgefühl. Dann sagst du, ja, jetzt gehe ich ran und jetzt möchte ich auch, sagen wir mal, derjenige sein, der dann hinterher dafür gefeiert wird, einen Elfmeter versenkt zu haben. Aber es gibt nach wie vor auch richtig, also es ist eine endlose Geschichte, wenn man da zurückgeht. Es gibt ganz, ganz tolle Spieler, die dann irgendwie, wenn es zum Elfmeterschießen kommt oder auch manchmal, wenn es in bestimmten Drucksituationen 10 Minuten vor Schluss zu einer Strafstoßaufführung kommt, die dann auf einmal irgendwie sagen, nee, irgendwie, ich habe ein Problem mit meinem Schuh oder die Schnürsenkel sind irgendwie so ein bisschen porös bei mir oder so. Lothar Matthäus lässt grüßen. Hat ja im WM-Finale 1990, obwohl er als Elfmeterschütze vorgesehen war, auch nicht geschossen, sondern hat es an die Breme überlassen und war dann hinterher sehr bemüht und auch noch Wochen später jedem Journalisten, der es hören wollte oder auch nicht hören wollte, zu erzählen, dass ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, es einen Riss in seiner Schuhsohle gegeben habe. Es sei mal dahingestellt, ob das so wirklich stimmt, ne?
Ja, aber lustig, ja. Ich bin gespannt. Wir können auf jeden Fall festhalten, das wird ein richtiges Knackpunktspiel, auch für die Stimmung, ja. Ob du dann wirklich im Pokal überwinterst sozusagen oder ob du dann vielleicht doch wieder nach den letzten beiden Jahren, als du ja schon gegen Stuttgart und Wolfsburg ausgeschieden bist frühzeitig, dann vielleicht doch auch die Segel streichen musst, wäre natürlich wahnsinnig bitter und ja, es geht auf jeden Fall Schlag auf Schlag weiter. 5 Spiele sind es noch bis zur Winterpause. Mhm. Olli, jetzt Leverkusen, dann daheim gegen Hoffenheim und dann zu Hause gegen Bodo Glimt.
Ja.
Und vor diesem Spiel hören wir uns dann aber wieder. Und dann haben wir 2 Spiele, über die wir sprechen müssen, dürfen, wollen. Und bin sehr, sehr gespannt, ob der BVB den Sandwich-Sieg sozusagen gegen Leverkusen perfekt machen kann.
Ich auch.
Hast du einen Tipp?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es ein langer Abend, eine lange Nacht für uns werden wird.
Ui.
Ich glaube, dass es in die Verlängerung gehen wird, weil Bayer 04 wird top motiviert sein. Also die sind natürlich angepiekst aufgrund dieser Niederlage zu Hause gegen den BVB in der Bundesliga. Und ich glaube auch, dass sie so ein bisschen die Lehren vielleicht auch aus dem einen oder anderen taktischen Fehler, der da begangen worden ist, ihrerseits ziehen werden. Möglicherweise werden sie den BVB auch mit einer ganz anderen Herangehensweise überraschen. Das wird ein richtiger Fight. Also ich glaube, der BVB wird in die Verlängerung müssen. Und dann wäre ich allerdings durchaus zuversichtlich, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich finde, Borussia Dortmund in dieser Saison eine der physisch stärksten Mannschaften in der Fußball-Bundesliga sind.
Ja,
und
das
dass sie auch
Fall.
Durchaus eine gewisse Nervenstärke, kennen wir ja schon aus dem DFB-Pokal, Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt unter Beweis gestellt haben.
Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, spätestens dann, wenn der BVB jetzt tatsächlich auch noch gegen Leverkusen weiterkommt, können wir ja diesen Herbstblues, den die Dortmunder in den letzten Jahren eigentlich immer hatten, den können wir tatsächlich ein für alle Mal, zumindest in der Saison, streichen. Weil dann sind sie richtig, richtig gut durch diese Herbstphase gekommen. Und dann hast du noch 4 Spiele, 3 in der Liga, einmal in der Champions League gegen ja, Mannschaften, wo man sich, glaube ich, schon noch Punkte ausrechnen
ja,
darf.
Zumal von diesen Spielen dann nur noch ein Auswärtsspiel dabei ist mit dem Spiel in Freiburg. Also du kannst da deine Position erstmal ausbauen. Du kannst, das soll ja auch das Ziel sein, hat Julian Brandt ja auch gesagt, den zweiten Tabellenplatz angreifen. Ja, und wer weiß irgendwie, vielleicht kannst du auch Boden auf die Bayern gut machen. Wer weiß, wofür das gut sein könnte.
Mhm. Ja, ja, gucken wir mal.
Ja.
Gucken wir mal. Dann, Olli, wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir sehen
ich
uns
dir auch,
morgen. Alle, die von euch im Stadion sind, warm einpacken, wird wieder kalt im Stadion.
Ja.
Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne, schöne Woche euch. Passt auf euch auf. Bis bald. Ich hab